Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole. Stopp! Hallo und herzlich willkommen zu unserer 17. Folge Stadt, Land, was? Wir sind schon mitten im September, der Herbst klopft langsam an, zumindest in meinem Wunschdenken. Und ich freue mich wirklich sehr auf gemütliche, verregnete Tage mit einem leckeren Pumpkin Spice Latte. Domescu, wie groß ist deine Herbstvorfreude?
Auch schon sehr, zumal wir hier gerade, während wir aufnehmen, in hoffentlich der letzten Hitzewelle des Jahres sitzen. Und es mir und vor allem auch unserer kleinen Katze ganz schön heiß ist.
Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Kommen wir zu der Geschichte, die du mir vor 2 Wochen erzählt hast. Da war es jetzt gar nicht mal so heiß und es war jetzt auch gar nicht mal so herbstlich cozy, aber es war auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und auch eine sehr überraschende. Möchtest du noch einmal kurz zusammenfassen, worum es ging?
Ja, für uns beide war sie schon irgendwie herbstlich cozy, weil wir halt im Herbst tatsächlich diesen Ort schon mal besucht haben. Ich erzähle nämlich eine Folge über Schiedam, eine Stadt in den Niederlanden, aus der eine gewisse Engeltje van der Vlies stammt, die später Schlagzeilen durch ihr Essverhalten gemacht hat.
Ja, und wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann holt es unbedingt nach, Folge 16, S wie Schiedam. Heute geht es aber um den Buchstaben F wie Friedrich, den ich gezogen habe. Und wie immer, rate doch mal, um welchen Ort es heute gehen könnte.
Ich dachte erst echt, du löst auf, als du angefangen hast, F wie zu sagen. Okay, dann fange ich an mit Friedrichshain.
Falsch.
Frankfurt-Oder.
Auch falsch. Genauso wie Frankfurt-Main übrigens, falls du das als nächstes raten wollen würdest.
Nein, wollte ich nicht. Auf gar keinen Fall hätte ich das gewollt. dann sag ich Frankfurt in den USA.
Sehr kreativ heute, aber nein.
Schade, dann habe ich jetzt, glaube ich, all meine 3 Versuche durch.
Das hast du. Mit dem letzten Tipp warst du aber zumindest etwas näher dran. Denn wir gehen heute an einen Ort namens Fordlandia. Und ich bin froh, dass du es nicht erraten hast, weil das würde bedeuten, dass du den Ort und die Geschichte auf jeden Fall schon kennst. Du siehst jetzt aber trotzdem so aus, als wäre ein Lichtchen angegangen. Sagt dir das was?
Kein Lichtchen, also höchstens so eine kleine Leuchtdiode, weil in meinem Kopf glaube ich, den Namen schon mal gehört zu haben.
So ging es mir auch, als ich bei meiner Recherche darauf gestoßen bin und ich habe mir sogar deine J wie Jonestown-Folge noch einmal komplett angehört, weil ich mir sicher war, du hast mir von Fordlandia erzählt. Und ich dachte mir, nein, das kann doch nicht sein. Und ich habe wirklich auch noch mal bei dem Podcast, die wir zusammen hören, habe ich noch mal geguckt, ob die da eine Folge zu gemacht haben. Ich habe nichts gefunden. Mein Bauchgefühl blieb, das mir gesagt hat, du kennst die Geschichte bestimmt. Wir haben bestimmt schon mal irgendwie gemeinsam darüber, ja nicht gesprochen, aber was gehört. Aber das beruhigt mich jetzt sehr. Dann habe ich es vielleicht einfach nur woanders schon mal gehört.
Ja, also ich kann und will jetzt nicht ausschließen, dass zwischendurch beim Hören irgendwann mal ein Licht doller aufgeht als diese eine Diode. Aber jetzt bin ich einfach völlig blank und glaube einfach nur, irgendwie den Namen schon mal gehört zu haben.
Okay, naja, mal gucken. Ich bin gespannt, ob du dich noch dran erinnern wirst. Fordlandia liegt im Amazonasgebiet, also zumindest der amerikanische Kontinent war richtig. Allerdings eben in Brasilien. Sehr nah am Rio Tapajós und ist ein Distrikt der Gemeinde Aveiro im brasilianischen Bundesstaat Pará. Und das klingt jetzt für dich wahrscheinlich alles sehr ungreifbar. Ich habe dir zur Orientierung eine Karte mitgebracht. Du darfst also von den Bildern, die ich dir geschickt habe, das erste aufmachen. Und an all unsere ZuhörerInnen, ihr könnt alle Fotos der Folge wie immer auf Instagram, Facebook, TikTok oder auch in unserem WhatsApp-Kanal einsehen.
Und ich schaue mir die Karte an und wenn ich das richtig sehe, sieht man in der Kleinkarte unten dieses große Distrikt von Brasilien. Also in der Kleinkarte unten sieht man ganz Brasilien.
Genau.
Und das rot eingekreiste ist dann das Distrikt, was wir auf der großen Karte sehen. Und
genau, innerhalb, das ist Pará.
Und innerhalb dieses Distrikts im Westen liegt ein kleines Gebiet, das offenbar Fordlandia ist.
Nicht ganz, das ist Aveiro. Das ist quasi dann ja der Bezirk, wovon Fordlandia ein Teil ist.
Okay, also halten wir fest, Fortlandia, Aveiro und Pará liegen im Norden Brasiliens und ja.
Genau.
Ja. Das kann ich daraus lesen.
Ja, sehr gut. In dieser Gegend gab es Mitte des 19. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts einen... In diesem Gebiet gab es Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts einen Kautschuk-Boom. Kautschuk ist ein gummiartiger Stoff im Milchsaft vieler verschiedener Kautschukpflanzen, der zum Beispiel für die Gummiherstellung verwendet wird. Also es gibt jetzt nicht einen Kautschukbaum, eine Kautschukpflanze, da gibt es mehrere von. Und im Amazonasgebiet gab es ein Aufkommen an wilden Kautschukbäumen. Durch den Handel mit diesen Bäumen beziehungsweise eben mit dem Abwurfprodukt sozusagen, mit dem Kautschuk, wurde die Region teilweise sehr wohlhabend und sogenannte Kautschukbarone lebten zeitweise wie Könige und konnten sich zum Beispiel auch Feinkost aus Europa importieren lassen und das halt eben in einer Zeit vor der Globalisierung. Wenn du jetzt bei den Fotos nochmal ein bisschen runterscrollst, siehst du ein zweites Bild und das ist der öffentliche Markt der Stadt Manaus, die eben besonders vom Wohlstand profitierte.
Ah, Manaus. Also das kenne ich, weil das war ein Spielort bei der Fußball-WM 2014. Ah. Der einzige, glaube ich, Regenwald-Spielort. Das war, haben auch nicht viele Spiele stattgefunden. Und ja, was sehe ich hier? Ich sehe hier eine relativ wohlhabende Stadt, also mit so Häusern, wie sie jetzt auch, keine Ahnung, in Berlin um die Zeit stehen könnten. Ich sehe davor eine elektrische Fahrt, wie man hier gesagt hat, eine Straßenbahn. Und ja, also wahrscheinlich könnten jetzt andere Menschen auch sagen, was das für eine Epoche ist. Vielleicht sowas wie Jugendstilhäuser.
Ja,
oder
so Gründerzeit.
Gründerzeit, ja.
Ist das das Gleiche? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, in Deutschland ja, weil eben in Deutschland in der Zeit, nicht die Republik, sondern das Neue Reich gegründet wurde. Ich weiß nicht, ob überall gleichzeitig das Deutsche Reich da gegründet wurde. Aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, hübsch, möglicherweise Jugendstil. Und falls es nicht Jugendstil ist, schreibt uns das doch gerne bei Instagram.
Ja, also ihr merkt, wenn ihr uns schon länger zuhört, dass wir noch sehr viel Bildungsbedarf in Bezug auf Architektur und Epochen, architektonische Epochen haben, bildet uns da gerne weiter.
Ja, genau.
Dieser Kautschuk-Boom, den wir jetzt quasi im umgewandelten Maße dann auf diesem Bild sehen, hielt jedoch nicht lange an, denn für die Gewinnung des Kautschuks mussten die Händler immer tiefer in den Regenwald vordringen, wodurch die Produktion eben auch immer teurer wurde. Und dann klaute ein Brite namens Stevenson auch noch Setzlinge eines Kautschukbaumes, mit denen er dann in Malaysia ganze Kautschukplantagen aufbauen ließ und damit so erfolgreich wurde, dass die eher umständliche Kautschukindustrie am Amazonas zum Erliegen kam, die man ja eigentlich auch gar nicht Industrie nennen konnte.
Die haben einfach quasi das Wilde, was da wuchs, ausgebeutet.
Genau, genau. Ja, und durch dieses Vorgehen, durch diesen Raub, dominierten die Briten und dann kurze Zeit später auch die Niederländer das Kautschukgeschäft international eben mit Hilfe der ja durch sie kolonialisierten Länder. Sie konnten dann auch die Preise bestimmen, was vor allem die Autoindustrie nervös machte, denn 3/4 des Kautschuks ging allein an die amerikanische Automobilindustrie. Und vielleicht macht das bei dir jetzt Klick oder du hast es dir sowieso schon beim Namen gedacht. Eine Person hat das ganz besonders gestört und zwar Henry Ford.
Ach, Herr. Also nein, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, aber es leuchtet natürlich ein. Das heißt, der hat den Ort dann auch noch gegründet.
Dazu kommen wir gleich. Erst einmal ein paar Worte zu Henry Ford. Der ist 1863 geboren und ist eine Ikone des American Way of Life. Ein sagenhaft erfolgreicher Self-Made-Man, würde man ihn vermutlich nennen. Der Gründer der Ford Motor Company, der trotzdem immer auf dem Boden geblieben sein soll.
Natürlich.
Er führte in seinen Fabriken erstmals das Fließband ein. Dafür ist er ja auch heute sehr berühmt. Also nicht nur dafür, aber eben vor allem für das Fließband. Er rationalisierte die Automobilproduktion auf die Sekunde und zeigte dadurch eben nicht nur, wie groß seine Leidenschaft für Effizienz war, sondern er schaffte es damit auch, das Auto von einem Luxusgefährt zu einem Massenartikel zu machen. Und von ihm habe ich dir auch ein Foto mitgebracht.
Henry Ford. Er sieht deutlich freundlicher aus, als man sich so einen großindustriellen, ja, vorstellt.
Das stimmt, allerdings ist da, glaube ich, auch sehr viel Weichmacher mit dabei auf dem Bild. Also du ja, siehst natürlich auch noch so diese Rauchschwaden, die damals durch die Fotografieprozesse noch entstanden sind. Und ja, man sieht schon, dass da die Gesichtszüge sehr weich gezeichnet wurden.
Ach, und das ist sogar eine Fotografie auch, ja?
Ich meine ja.
Ah, okay. Ich habe mir sogar gedacht, das ist vielleicht ein Gemälde und dann kann man ihn ja eh zeichnen, wie man möchte.
Ja, okay, das kann natürlich auch sein. Also das Bild ist so von 1919.
Mhm. Kann ja beides sein. In
der ja, das stimmt. Ford war auf jeden Fall dafür bekannt, dass er hohe und faire Löhne zahlte. Denn er war der Meinung, dass eine faire Behandlung der Arbeiter sie eben auch zu verantwortungsvollen BürgerInnen machte. Und das erwartete er auch von ihnen. Aber eben den Begriff verantwortungsvoll definierte er nach seinem eigenen Maßstab. Und was das bedeutet, dazu kommen wir noch. Außerdem möchte ich noch erwähnen, dass Ford offen antisemitisch war und sich mehrfach öffentlich sehr antisemitisch geäußert hat und auch selbst Hetze betrieben hat. Und das wird leider nicht so oft erwähnt, wenn man über Ford spricht oder wenn Ford rezipiert wird.
Ja, okay. Also hat er dann auch den Anspruch an seine Arbeiter, dass sie auch ein bisschen antisemitisch sind?
Das weiß ich jetzt gar nicht, aber er hat halt wirklich sehr eindeutige Schriften verfasst, die er auch in Zeitungen publiziert hat oder publizieren lassen hat, wo er dann Juden und Jüdinnen die Schuld für alles Schlechte in der Welt gegeben hat. Ich habe ja gesagt, dass das Bild von ihm von 1919 ist und unsere Geschichte beginnt nur wenige Jahre später. Wir kommen zurück zu der Kautschuk-Problematik, speziell für die amerikanische Automobilindustrie. Und das Problem wurmte nicht nur Ford, sondern auch die Politik. Und so gab die US-Regierung 1923 eine Studie in Auftrag, in der nach geeigneten Orten für den Kautschukanbau gesucht wurde. Und anschließend wurde eben das Amazonasgebiet als idealer Standort dafür bezeichnet, denn immerhin wurde da ja auch schon mal Kautschuk geerntet. Ford selbst ließ dann 3 Jahre später eine ähnliche Studie in Auftrag geben. Er begrenzte in dieser Studie das Gebiet allerdings nochmal auf die Gegend rund um den Fluss Tapajós, ebenfalls mit einem positiven Ergebnis. Und so entwickelte er den Plan, die größte Kautschukplantage der Welt anzulegen. Es muss natürlich immer gleich das Maximum sein.
Ich glaube, ja, in seinen Kreisen geht es auch nicht anders.
Ja. Und daraus wollte er dann eben Gummi für seine Autoreifen produzieren lassen und wollte damit unabhängig sein von Europa. Er schickte also 2 Vertreter nach Brasilien, ließ die einen Deal mit der Regierung aushandeln und erwarb 1927 schließlich 10.000 Quadratkilometer Hügelareal am Ostufer des Rio Tapajós, mitten im Regenwald. Es lebten ein paar kleine indigene Völker in der Nähe, ansonsten sogenannte Gummizapferfamilien, die eben noch die vereinzelten Kautschukbäume anzapften. Und was das genau bedeutet, siehst du im nächsten Bild.
Oh, da bin ich gespannt, was das bedeutet. Ach so, doch, genau das habe ich gedacht, dass es bedeutet. Okay, also die haben dann eben die Bäume so angeschnitten, dass der Kautschuk, was ja wahrscheinlich ungefähr vergleichbar mit dem Harz hiesiger Bäume ist, dann eben austritt, also es ist ja auch eine Stressreaktion des Baums und das haben sie eben aufgefangen, um da geile Autoreifen rauszumachen.
Ganz genau. Und auf dem Bild sieht es jetzt vielleicht so aus, als würde da halt recht schnell recht viel runtertropfen. Ich weiß nicht, vielleicht sieht es auch nicht so aus. Es war auf jeden Fall nicht so. Also man hat dann einmal in der Woche diesen Eimer geerntet. Und tatsächlich wird es wohl auch heute noch genauso gehandhabt, wenn man Naturkautschuk ernten möchte. Inzwischen gibt es halt auch schon Synthetikkautschuk.
Okay, ja, das hoffe ich irgendwie. Ja.
Jedenfalls bekam Ford das Land und durfte dort tun und lassen, was er wollte. Er zahlte allerdings auch einen Kaufbetrag dafür. Das waren, meine ich, $125.000. Und er bekam zusätzlich die Auflage, 7% des Jahresgewinns an den brasilianischen Staat zu zahlen und 2% an örtliche Gemeinden. Allerdings beides erst nach 12 Betriebsjahren. Und so als Vergleich, also in Deutschland lag der Steuersatz für Unternehmen im letzten Jahr 2023 bei knapp 30%. Innerhalb von Europa lag der nur in Ungarn bei einem vergleichbaren Wert wie eben damals in Brasilien, und zwar bei 8%. Mhm. Allerdings wurde gerade erst international über einen globalen Mindeststeuersatz für multinationale Unternehmen verhandelt. Und der liegt seit dem 1. Januar 2024 bei 15%. Also wenn Ford heute nochmal das Gleiche machen würde, müsste er ungefähr doppelt so viel oder nicht ganz so viele Steuern zahlen.
Oder er geht nach Ungarn und die widersetzen sich dem wahrscheinlich sowieso.
Oder so. Also Ford wollte eine riesige Kautschukplantage bauen lassen. Das Ding ist, es gab vorher keine Kautschukplantagen in Brasilien. Die Gummizapfer ernteten den Kautschuk eben von vereinzelten Bäumen, die wild wuchsen und weit auseinander lagen. Aber das war natürlich nicht mit Fords Effizienzgedanken vereinbar. Er wollte eben massenhaft Kautschuk anbauen und den dann über die umliegenden Flüsse, also es gab neben dem Rio Tapajós auch noch einen anderen, an seine Fabriken verschiffen. Und Fordlandia war auch tatsächlich nur über diese Flüsse erreichbar. Also es lag eben so sehr im Regenwald, dass man jetzt nicht nur irgendwie über den Landweg dahin kommen konnte. Mhm. Aber nicht nur das, er wollte auch eine Utopie aus diesem Land machen, über die Produktion des Kautschuks hinaus. Er hatte schon vorher immer wieder kleine urbane Stadtplanungsprojekte angefangen und einmal sogar versucht, eine riesige Fabrikstadt in Nord-Alabama nach seinen Idealvorstellungen zu errichten. Das hat nicht geklappt. Jetzt wollte er also sein Vorhaben in Brasilien umsetzen. Die Musterstadt sollte übersichtlich, sauber und kontrollierbar sein. Da denkt man sich ja, gute Wahl mit dem Regenwald. Er hasste die moderne Großstadt und nannte sie ein krankhaftes Geschwülst. Und er war fest davon überzeugt, dass er eben nicht nur wirtschaftlichen Erfolg im Regenwald haben würde, sondern auch den Menschen dort etwas Gutes tun würde. Und jetzt zitiere ich ihn einmal. We are not going to South America to make money, but to help develop that wonderful and fertile land. We'll train the Brazilians and they'll work as well as others. Ich übersetze einmal. Wir gehen nicht nach Südamerika, um Geld zu machen, sondern um dabei zu helfen, dieses wundervolle und fruchtbare Land zu entwickeln. Wir werden die Brasilianer schulen und sie werden genauso gut arbeiten wie andere.
Ja, selbstloser, auf dem Boden gebliebener Typ, dieser Henry Ford.
Ja, ein weißer Retter, wie er im Buche steht. Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, wie viel Rassismus und Klassismus bei dieser Aussage mitschwingt. Also auch welches Menschenbild er von den Brasilianern hat im Vergleich zu sich selbst und seinesgleichen. Im August 1928, nach dem Kauf des Gebiets dann eben, schickte Ford erstmal zwei Holzfäller aus Michigan an den Amazonas.
Er schickt auch immer nur zwei runter, um irgendwie so die größte Farm der Welt zu machen. Ja, erstmal so zwei, die den Vertrag machen, das mag ja noch sein, weil wozu brauchst du da mehr? Aber dann so zwei Holzfäller.
Ja, die sollten sich das Ganze dann erstmal angucken und da so ein bisschen Platz machen, weil da waren ja Bäume im Weg.
Ja.
Die haben dann auch erstmal einen Waldbrand entfacht, um eben die Fläche zu roden. Dann kam aber auch erstmal die Regenzeit, dann war erstmal Stopp. Denn aufgrund der Witterungsbedingungen konnten die da halt nichts weiter machen und die konnten vor allem nicht beliefert werden. Es dauerte also noch ein bisschen, bis Fordlandia wirklich aufgebaut werden konnte. Und erst Anfang 1929 konnten dann zwei Schiffe voll beladen mit Material das Flussufer erreichen. Und das Material konnte dann eben zum Aufbau genutzt werden. Doch das war nicht das Einzige, was den Start ruckelig machte. Einar Oxholm, ein norwegischer oder dänischer Schiffskapitän, da gehen die Quellen auseinander, wurde zum Herrn von Fordlandia erklärt. Also der Boss, der stellvertretend für Henry Ford eben alles regeln sollte und die Plantage aufbauen sollte. Der Typ war aber Schiffskapitän und hatte mit Landwirtschaft nichts am Hut, erst recht nicht im Regenwald. Zwar bekam Fords Bevollmächtigte aufgrund des guten Lohns dann eben auch schnell Hilfe von lokalen Arbeitern, aber der Regenwald gab sich auch störrisch. Die guten Ford-Autos, die sie mit in den Regenwald gebracht haben, die natürlich nicht für die Umgebung gemacht waren, die blieben halt andauernd im Schlamm stecken. Dann dauerte es ewig, bis die Sanitäranlagen, Schutzdächer zum Schlafen oder überhaupt mal Moskitonetze aufgebaut hatten. Und dadurch hatten sie eben nicht nur sehr viele Fliegen und Schmutz vor Ort, sondern auch Krankheiten wie Gelbfieber oder auch Schlangenbisse. Die Arbeitenden nannten Fordlandia das Inferno Verde, die grüne Hölle, bestehend aus fauligem Essen, Malaria, Ruhr und Giftschlangen.
Das klingt für mich ganz fantastisch, nach einem ganz fantastischen Start und eine ganz fantastische Geschichte. Sowohl der Name Oxholm als auch die Tatsache, dass sie tatsächlich Ford-Autos in ja, den Dschungel gebracht haben.
Bei einer Sache muss ich dich, fürchte ich, leider enttäuschen. Oxholm taucht in unserer Geschichte namentlich nicht wieder auf.
Schade.
Denn es gab eine sehr große Fluktuation an Managern.
Okay, so wie beim BER.
Ungefähr so.
Das spricht ja schon mal für eine gute Geschichte.
Als nächstes versuchten die Menschen, sich den Urwald mit Macheten und Motorsägen gefügig zu machen. Sie wollten dann die gefällten Stämme verbrennen, um eben auch Platz zu schaffen. Aber durch die Nässe der Regenzeit, die ja kurz davor noch war, war das nicht so einfach möglich. Also überschütteten sie die Stämme mit massenhaft Kerosin, was zu einem tagelang unkontrollierten Feuer im Regenwald führte. Bei dem Bau der Stadt starben etliche Menschen, allerdings die meisten tatsächlich durch Krankheiten und nicht durch solche Unfälle, weil es so fürchterliche sanitäre Bedingungen gab.
Und weil sich offenbar niemand darauf vorbereitet hat. Ich meine, der hat da zwei Leute zur Vertragsunterschrift hingeschickt, zwei Holzfäller, und keiner hat ihm gesagt, ja, hier ist ein bisschen feuchter, hier sind ein paar mehr Tiere, impft euch mal und bringt ein paar Moskitonetze mit.
Genau, und sie hätten ja auch wirklich Leute einfach fragen können, um Rat fragen können. Zum Beispiel eben die lokalen BewohnerInnen dort. Denen war es dann irgendwann auch zu viel. Sie starteten eine Revolte und setzten sich eben gegen Fords Leute zur Wehr, konnten dann letztendlich aber wieder beruhigt werden, was vielleicht auch tatsächlich einfach am guten Lohn lag. Denn im Gegensatz zu den Plantagen in Asien, wo die Arbeiter 20 Cent am Tag verdienten, bekamen die Arbeiter von Ford 35 Cent pro Tag, was jetzt für uns natürlich immer noch wenig klingt. Was wahrscheinlich auch wenig ist, aber vielleicht dann für die Zeit, für den Kontext, für die Arbeit dann einfach als viel anerkannt wurde.
Also es war immer noch scheiße, aber halt alle, die eben in diesem System aufgewachsen sind, haben es als großzügig wahrgenommen.
Genau, und dazu kam, dass sie eben auch eine kostenlose Verpflegung, eine Unterkunft und medizinische Versorgung bekommen haben, auch für ihre Familien. Und das war wahrscheinlich dann auch noch mehr ausschlaggebend. Es gelang also nach und nach, die Stadt aufzubauen, und die war auch gar nicht mal so übel. Es gab ein Kraftwerk zur Stromerzeugung, eine Wasserfilteranlage und sogar eine Lokomotive. Es kamen aus ganz Brasilien tatsächlich dann Arbeiter mit ihren Familien nach Fortlandia, und bereits 1929 lebten ca. 5000 Menschen dort. Wobei ich sagen muss, dass ich immer sehr viele unterschiedliche Zahlenangaben gefunden habe. Also auch sehr unterschiedlich in den Quellen, die von der Henry Ford Webseite kam und aus anderen Quellen.
Ja, klar.
Es gab dort tatsächlich auch eine strikte Rassentrennung, zumindest was die Wohnsituation betraf. Die nordamerikanischen BewohnerInnen, die ja vor allem Manager oder auch Vorarbeiter waren, lebten in einer eigenen Nachbarschaft, der Villa Americana, wo sie nicht nur eine bessere Aussicht hatten, sondern im Gegensatz zu den Menschen aus Brasilien auch fließendes Wasser.
Ah ja, so doll sogar.
Ja. Mhm. Andere Nordamerikaner, die Ford nach Fordlandia einlud, waren Ärzte, Chemiker, Ingenieure und eben Manager, die auch alle ihre Frauen und Familien mitbringen durften. Wen er aber nicht einlud und auch nicht dorthin schickte, waren BiologInnen oder Landwirtschaftsfachleute, die ihn hinsichtlich der Plantagen hätten beraten können. Da dachte er, das kriegen wir schon alleine hin.
Ja, ja.
Und so war es eben auch kein Wunder, dass es schon bald wieder zu Problemen kam, denn die noch immer kerosingetränkte Erde, die sie ja wirklich überschüttet haben, sorgte dafür, dass die Kautschukbäume darin eingingen. Außerdem regnete es halt weiterhin, und zwar auch durchs Dach der Krankenstation. Und durch die hohe Luftfeuchtigkeit verrosteten die Schreibmaschinen und das Papier verschimmelte. Anstatt dass Ford sich jetzt Hilfe von BiologieexpertInnen holte, schickte er einfach einen neuen Manager. Ich sagte, gab es dort sehr viele in der Zeit, der die Kautschukbäume dann einfach unterflügen und neu pflanzen ließ. So ein paar Meter versetzt quasi. Im Laufe von 1930 wurde Fordlandia dann noch weiter aufgepeppt. Neben den Wasserleitungen und dem Strom wurden dann auch Schulen hergerichtet. Es gab ein neues und wirklich auch für die Zeit sehr modernes Krankenhaus, also auch im Vergleich zu anderen Ländern. Es wurden Moskitotümpel trockengelegt und dafür Mangobäume gepflanzt, die mehr Schatten spenden sollten, allerdings vor allem dem Bungalows der Manager.
Ja, also warum denn allen, ne? Also es wäre ja Quatsch, wäre ja verschwendete Ressource, ne?
Ja, total. Das städtische Leben glich immer mehr dem, was Ford sich unter seiner Idealstadt vorgestellt hatte. Und es fehlte ihm jetzt aber noch der Lebenswandel, der ja auch dazu gehörte. Er schickte Sanitätstrupps durch Fordlandia, die regelmäßig die Hütten der Arbeitenden daraufhin prüften, ob sie ihre Wäsche ordentlich auf die Leine hingen, ob sie das von Ford zur Verfügung gestellte Toilettenpapier nutzten und ob sie den medizinischen Maßnahmen folgten, die tatsächlich zur Eindämmung von Malaria und Bandwürmern notwendig waren. Aber nicht nur das. Unverheiratete Arbeiter mussten in der Kantine essen. Die anderen wurden natürlich von ihren Frauen bekocht. Und in der Kantine entsprach auch das Essen Fords Vorstellung. Es gab Haferbrei, Vollkornbrot und Dosenpfirsich. Also keine lokale Küche.
Zu welcher Mahlzeit? Immer.
Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber in allen Quellen standen genau diese drei Sachen.
Schön.
Und selbst auf der Säuglingsstation gab es nur Sojamilch. Und jetzt nicht irgendwie aus medizinischen oder ökologischen Gründen, sondern weil Ford Kühe hasste. Er nannte Kühe die primitivsten Maschinen der Welt.
Das habe ich ja noch nie gehört. Also gut, dass er die jetzt nicht so ausbeuten wollte. Aber naja, er hat sie ja vor allem gehasst.
Ja.
Die primitivsten Maschinen der Welt. Muss ich wirklich lange drüber nachdenken.
Ja, ich finde, es zeigt halt auch schon wieder, was für ein Menschenbild er hatte, ne? Dass er halt einfach...
Also für ein Lebewesenbild.
Ja, für ein Lebewesenbild, ja. Kühe sind keine Menschen.
Auch keine Maschinen.
Ja.
Sondern einfach Kühe.
Ja, und sicherlich keine primitiven Lebewesen oder Maschinen. Dann kamen noch die Arbeitszeiten hinzu. Die richteten sich nämlich ebenfalls nicht nach den lokalen Begebenheiten, sondern, also ne, zum Beispiel mit Pausen, langen Pausen zur Mittagssitze, sondern nach dem nordamerikanischen Standard. Es gab Stechuhren und eine Fabriksirene, die 12-mal täglich über die Plantage heulte. Wahrscheinlich zu jeder Stunde der Arbeitszeit oder so. Ford schrieb den Menschen nicht nur vor, was sie zu tun hatten, sondern auch, was sie zu lassen hatten. Und zwar Alkohol, Wettspiele, Tabak und Frauen, also wenn sie Single waren und noch keine hatten. Mhm. Und auch Fußball war verboten.
Was ist da für ein Freak? Quatsch. Also das ist also super kontrollierend. Also wir sind jetzt auch schon wieder hier im Regenwald in Südamerika und wir kommen immer näher an Jim Jones ran.
Ja. Falls ihr übrigens nicht wisst, wovon wir reden, hört euch die Folge J wie Jonestown an. Weißt du noch, welche das war?
11?
Irgendwie so. Mhm. Ich habe die ungeraden Zahlen.
Oh, dann ist es 12.
Ja. Einige Arbeiter sind die Verbote umgangen, indem sie zum Beispiel den Fluss hinauffuhren, wo Händler heimlich verbotene Waren in Wassermelonen versteckten und die eben so dann nach Fordlandia geschmuggelt werden konnten. Und es gab dem Fluss hinauf auch einen kleinen Ort namens Island of Innocence, also die Insel der Unschuld, wo es Bars, Nachtclubs und Bordelle gegeben haben soll.
Schöner Name.
Ja. Ja, und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, führten diese ganzen Regeln und Vorschriften zu immer mehr Unmut bei den Arbeitenden, die sie dann eben auch immer wieder rausließen, haben sie auch vorher schon getan. Das erste Mal richtig eskaliert ist es, als Ford zusätzlich zu den Brasilianern noch Menschen aus Barbados als Arbeiter auf die Plantage holte. Und schnell machte sich unter den Brasilianern das Gerücht breit, dass sie weniger verdienen würden als die Arbeiter aus Barbados. Und diese ihnen auch noch die Jobs wegnehmen würden.
Ja, klar.
Das klassische Argument.
Ja, ich muss sagen, das ist eine Argumentation, die habe ich ja noch nie gehört.
Ja. Es kam zu mehreren Auseinandersetzungen und schließlich auch zu einem Kampf, bei dem ein Arbeiter tatsächlich starb und mehrere verletzt wurden. Und als Reaktion darauf schickte Ford die Arbeiter aus Barbados einfach wieder nach Hause.
Ja, was man halt so machen kann, ne?
Doch es war dann letztendlich etwas ganz anderes, was das Fass wirklich zum Überlaufen brachte. Willst du einmal raten, was es gewesen sein könnte?
Es ist auf jeden Fall eine Regel von Henry Ford. Und zwar hat Henry Ford festgelegt, dass alle morgens immer die amerikanische Nationalhymne singen müssen.
Nee, das nicht. Ich würde sagen, das ist noch ein bisschen absurder.
Er hat eine Unterhosenmarke vorgeschrieben.
Ich löse es mal auf.
Ja.
Im Dezember 1930, kurz vor Weihnachten, wurde entschieden, dass die Kantine fortan nur noch Selbstbedienung anbot, im Gegensatz zur Tischbedienung, die es vorher gab. Und das war der Funke, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Selbstbedienung.
Was? Also ich meine, die mussten vorher sicherlich viel Scheiße machen, aber dass die da jetzt, dass das jetzt so das ist, was das Ja, was so den Kessel hochgejagt hat.
Ja, die waren halt so frustriert von diesen ganzen Regeln, von diesen ganzen Einschränkungen, wie sie es ja auch zu Recht erlebt haben, dass das eben dann nochmal so ein zusätzliches Downgrade war. Und das hat die so in Aufruhr und in Wut versetzt, dass die einfach ganz Fortlandia in Schutt und Asche legten. Die Arbeiter haben ihre Macheten und Knüppel rausgepackt und haben alles zerstört, was ihnen in den Weg gekommen ist. Autos, Stechuhren, Häuser, Telegrafen, Masten. Sie verjagten die Manager und auch den Koch. Und ja, später nannte man diese Revolte Quebra Panelas, auf Deutsch die Pfannenbrecher.
Das ist wunderschön.
Die US-Amerikaner flohen in Panik. Sie retteten sich auf Boote und harrten dort so lange aus, bis ein Militärkommando kam aus der nächstgrößeren Stadt und sie rettete und eben auch die Unruhen beendete. Und bis das geschah, hatten die Arbeiter Fortlandia eben wirklich in Schutt und Asche gelegt.
Das ist krass. Also es ist natürlich eine super heftige Reaktion und auch irgendwie auf eine Art und Weise sicherlich auch irgendwie unclever, weil die da ja auch irgendwie selber gelebt haben mit ihren Familien. Auf der anderen Seite ist das halt irgendwie so, ja, Gewalt gegen Sachen, Aufbegehren, habe ich ja durchaus ein Herz für, ne?
Was glaubst du denn, was dann geschah?
Na, wahrscheinlich ist das Militär dann irgendwie geblieben. Oder Henry Ford hat sich gedacht, das lief doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich baue die Stadt jetzt nochmal wieder auf.
Bingo!
Sehr gut.
Genau das hat er sich gedacht. Er ließ die Stadt einfach nochmal neu aufbauen. Und zwar noch größer und toller als zuvor. Ich glaube, er machte tatsächlich ein paar Kompromisse, mindestens was das Essen betraf. Aber ansonsten stellte er einfach nochmal einen neuen Manager ein und legte eben los. Die Stadt wurde tatsächlich noch größer. Es gab dann sogar Schornsteine, es gab rote Feuerhydranten, es gab elektrische Laternen und schnurgerade Reihenhäuser mit Kühlschränken und Waschmaschinen. Es gab auch eine Hauptstraße mit einem Friseursalon, einer Bibliothek, einem Kino und sogar einem Tennis- und Golfplatz.
Hm?
Was er jedoch nicht berücksichtigte, wieder, war, dass der Regenwald in Brasilien eben anders tickt als irgendeine nordamerikanische Stadt. Und die gebauten Häuser entsprachen dem Klima Nordamerikas. Sie hatten einen Betonboden mit Blechdach und das führte eben dazu, dass es dort tagsüber kochend heiß war.
Ich kann sagen, das wirkt ja fast wie so ein Kochtopf dann, ne?
Ja. Die Einheimischen, die hatten Lehmhäuser mit Strohdach vorgeschlagen, was sie halt auch dann kannten aus der Gegend. Aber das stieß im Management auf Ablehnung. Und ja, als Ausgleich dafür hatten dann alle Häuser so einen kleinen Garten, den die Arbeitenden dann eben selbst pflegen sollten.
Was ist das für ein Ausgleich?
Es gab immerhin auch Swimmingpools zur Abkühlung, allerdings auch hier wieder getrennt für BrasilianerInnen und NordamerikanerInnen. Auch hier also wieder diese Rassentrennung.
Mhm.
Wo es dann wieder ein erzwungenes Gemeinschaftsgefühl gab, war beim Sonntagsprogramm. Ich hatte dir ja schon erzählt, was alles nicht erlaubt war, unter anderem Fußball. Was nicht nur erlaubt war, sondern tatsächlich auch Pflicht war, war die Sonntagsunterhaltung. Und dazu gehörten Lyrikabende und auch Square Dance.
Ich habe jetzt wirklich, als du Sonntag gesagt hast, safe gedacht, okay, der hat sich irgendeinen weirden Pfarrer aus den USA einfliegen lassen. Oder halt nicht einen ganz so weirden Pfarrer, meinetwegen auch einen normalen Pfarrer. Aber nein, er lässt die Leute Square Dance tanzen.
Ja, waren die jetzt auch nicht so große Fans von tatsächlich. Aber ja, wie wir jetzt gelernt haben, war Ford eben nicht nur antisemitisch, sondern eben auch extrem kolonialistisch unterwegs und liebte es, Gott zu spielen im brasilianischen Regenwald. Und während er dann ignorierte, dass die brasilianischen Arbeiter gar keine Lust darauf hatten, was er denen so vorschrieb, ignorierte er ebenfalls, dass der brasilianische Regenwald genauso wenig Lust auf ihn hatte. Er hat nicht beachtet, dass Monokulturen von Kautschukbäumen, wie er es eben für seine Plantagen anbauen ließ, im südamerikanischen Dschungel überhaupt nicht funktionierten. Und ich zeige dir jetzt mal ein Bild von so einer Kautschukbaumplantage, wie sie in Malaysia aussieht oder aussehen kann und wie sie dort auch funktioniert.
Wir sehen diese Bäume, diese Kautschukbäume, die in sehr, sehr geraden Reihen stehen. Und dazwischen sehen wir, und ich habe eine Vermutung, wir sehen so mittelhohes Gras. Das könnte aber vielleicht gar kein Gras sein, sondern einfach sehr gut bewässerte Reisfelder? Nein.
Ach, das weiß ich gar nicht. Also es könnte wirklich einfach Gras sein. Okay. Aber also mir ging es vor allem wirklich um dieses, wie geordnet die Bäume da alle in Reih und Glied stehen. Und genauso hat Ford sich das eben auch für Fordlandia vorgestellt. Aber es gab schon einen Grund dafür, warum die Kautschuk-Ernte, auch bevor er überhaupt nach Brasilien gegangen ist mit seiner Plantage, vorher eben nur an wilden, vereinzelten Bäumen stattgefunden hat. Denn wenn die Bäume zu nah beieinander stehen, ohne dass da auch andere Pflanzen zwischendrin wachsen, dann sind sie sehr anfällig für Pilzbefall und Insektenplagen. Und das hat tatsächlich dann was mit der Umgebung im Amazonasgebiet zu tun, weswegen sich die Plantagen in Malaysia auch besser gehalten haben, weil es da eben nicht diese heimischen Pilze gab, die es in Brasilien gab.
Mhm.
Es kam also dazu, dass die Kautschukbäume von Ford nahezu komplett von Insekten und Pilzen gefressen bzw. befallen wurden und nur kahle Stängel übrig blieben. Außerdem war sowieso bisher nur ein Bruchteil der Bäume gepflanzt, die Ford ursprünglich geplant hatte, denn die bereits gerodeten Hügel wurden regelmäßig so von Regenwasser durchflutet, dass die Erde wegschwemmte und sie aufwendig Terrassen anlegen mussten, und das verzögerte natürlich auch nochmal alles. Und dann endlich holte Ford sich dann doch mal den Rat eines Botanikers ein, der ihm dann auch sofort bestätigte, dass der Ort völlig ungeeignet ist für so ein Vorhaben.
Ja, also das wird er ja hoffentlich inzwischen auch selbst gemerkt haben, weil er ja schon an vielen Dingen gescheitert ist.
Ja, es war ja jetzt im Prinzip auch schon so der dritte Anlauf eigentlich. Ja, aber er packte dann nicht etwa seine 7 Sachen und ging zum Beispiel nach Malaysia. Nee, der befahl es einfach ein Stück flussabwärts nochmal zu versuchen. Und zwar in Belterra, einer Stadt in ebenem Gelände, nur wenige Kilometer entfernt.
Und dafür hat er den Biologen oder den Botaniker nochmal gefragt oder hat er erstmal noch nicht gefragt?
Ich fürchte, er hat nicht nochmal gefragt. 1934 ging er dann eben nach Belterra und vernachlässigte Fordlandia. Also es wurde jetzt nicht komplett abgerissen oder so. Das wurde schon noch so ein bisschen weiter betrieben, aber der Fokus lag jetzt auf Belterra. Und dort funktionierte das Roden von Waldflächen und auch der Aufbau von den Plantagen wesentlich besser. Aber es ging dafür auch umso schneller mit den Insekten und dem Pilzbefall. Ein paar Jahre versuchte Ford es ja noch weiter. 1940 sollten so um die 7000 Menschen in Belterra gelebt haben. Ich weiß allerdings auch nicht, wie viele da vorher dann gelebt haben, unabhängig von seiner Plantage. Aber auch dort gab es dann auf jeden Fall Schulen, Kirchen, Einkaufsläden, Sportstätten, Golfplätze, ein Kraftwerk und sogar ein Radiosender. Aber dieser ganze Fortschritt täuschte nicht darüber hinweg, dass nur 2 Jahre später, 1942, nur 750 Tonnen Kautschuk geerntet wurden. Geplant und benötigt waren 38.000 Tonnen pro Jahr, die Ford allein für seinen eigenen Jahresbedarf benötigte. Noch 1944, also wiederum 2 Jahre später, drehte Disney einen Werbefilm namens The Amazonas Awakens, also der Amazonas wacht auf. Aber dann gab es noch eine Raupenepidemie und gemeinsam mit den Pilzen, den anderen Insekten, gab das den Kautschukbäumen den Rest. Und ein Jahr nach diesem Werbefilm, 1945, wurde Fordlandia von Fords Enkel Henry II., der Zweite, an Brasilien zurückverkauft für $250.000. Insgesamt soll es damit eine Fehlinvestition von 25 Millionen US-Dollar gewesen sein für Henry Ford.
Und das in der damaligen Zeit.
Genau. Und zusätzlich sind ja auch noch ein paar Menschen ums Leben gekommen. Ich weiß leider nicht, wie viele, aber das wiegt ja auch einfach noch mal viel mehr als Geld. Wenn auch vielleicht nicht für Henry Ford.
Ja.
Abgesehen von dem Geld hielt sich der langfristige Schaden für Ford in Grenzen. Denn ungefähr zeitgleich wurde eben Synthetik-Kautschuk dann in den USA auch entwickelt bzw. hergestellt, sodass der Bedarf an Naturkautschuk dann in den nächsten Jahren abgelöst wurde. Und Ford selbst interessierte das vielleicht dann auch gar nicht mehr so besonders, denn 1947 starb er. Bis zu seinem Tod hatte er Fordlandia niemals selbst betreten.
Das habe ich mir gedacht. Ich wollte es vorhin fragen, aber ich dachte, das kommt bestimmt noch, weil vor Ort war der bestimmt nicht.
Nee. Und das finde ich irgendwie so imposant, dass der Typ da selbst über die Verwendung von Toilettenpapier bestimmt hat und was die Menschen am Sonntag machen und lassen sollen. Und er war selbst einfach nie da und hat ihnen aber vorgeschrieben, wie deren Häuser auszusehen haben und deren Gartenbepflanzung.
Ich finde es halt auch wirklich krass, dass der halt wirklich den Leuten gesagt hat, nee, ihr schlaft jetzt hier in diesem Kochtopf und dann macht ihr hier schön Square Dance am Sonntag. Ja. Das ist so fernab. Und was ich daran auch so krass finde, ist, ich meine, lang hat der jetzt nicht mehr gelebt, aber der und sein Sohn und sein Enkel, die werden dann vielleicht so sagen, ja, und wir haben unternehmerischen Pioniergeist gezeigt. Wir sind zwar gescheitert, aber nur wer versucht, kann gewinnen. Ja, aber nur wer 25 Millionen einfach so in den Sand setzen kann, kann ja überhaupt versuchen. So, ne?
Ja, also es sind noch nicht mal Sohn und Enkel, das ist auch heute noch so. Also ich habe mir auch die Webseite angeguckt, wo da halt die Geschichte Fordlandias aus deren Perspektive stand. Und es ist schon sehr stark abgewichen von dem, was dann Historiker aufgeschrieben haben oder Medien berichtet haben.
Ja, natürlich.
Wie ging es dann nach dem Verkauf von Fordlandia weiter und auch nach dem Tod von Henry Ford? Ein paar Jahre ließ der brasilianische Staat das Gebiet noch in Schuss halten, aber es fand sich kein Investor. Und wenn man lokalen Stimmen glaubt, hat der Staat Fordlandia und seine BewohnerInnen dann auch recht schnell fallen lassen und dann fortlaufend im Stich gelassen. Direkt nach dem Verkauf blieben noch rund 100 BewohnerInnen vor Ort, obwohl es ja dann auch keine medizinische Versorgung mehr gab und auch keine andere Infrastruktur. Doch, naja, quasi ein halbes Jahrhundert später, an den frühen 2000ern, zogen dann wieder mehr Menschen in das Gebiet, da ein riesiges Gipsvorkommen in der Nähe entdeckt wurde, was der Gegend dann wieder wirtschaftlichen Aufschwung gab, jetzt nicht so wie Ford es dann eben zu seiner Zeit geplant hatte, aber zumindest so, dass Menschen dort wieder freiwillig hinzogen und das auch in größerer Zahl.
Ja, auch schön.
Ja. Die meisten Gebäude aus Vorzeiten stehen sogar noch in Fordlandia. Und auch davon habe ich dir zwei Bilder mitgebracht. Die kannst du dir direkt hintereinander angucken, 6 und 7.
Also, das ist jetzt dann aber schon eher eine Scheune, als dass das jetzt ein Wohnhaus ist, oder?
Das sind alte Fabrikgebäude.
Ah, ja. Mhm.
Die werden noch, wenn überhaupt, als Lagerhallen verwendet, aber eigentlich nicht mal mehr das. Und du siehst im Hintergrund auch noch den Wasserturm. Das war dann immer so das Wahrzeichen quasi.
Das Wahrzeichen der Wasserturm, ja. Das gab es bestimmt auch nur da. Sehr gut. Ja, also was sehen wir hier? Wir sehen halt tatsächlich irgendwie so ein bisschen trockenen Boden, eine Palme, diese Lagerhallen, von denen du gesprochen hast, und diesen Wasserturm. Wahrscheinlich als schwarz-weiß irgendwie ein ganz gutes T-Shirt-Motiv. Aber an sich, ja, gut, dass der da nicht mehr ist.
Und dann scrollen wir weiter zum nächsten Bild. Das ist das ehemalige Krankenhaus.
Ja, also hier sieht man da tatsächlich nicht mehr so viel, sondern nur noch ein paar Balken und Natur, die sich das alles so ein bisschen zurückholt. Ist das jetzt, also wird das noch genutzt oder ist das jetzt mehr so Dark Tourism-mäßig?
Es wird tatsächlich noch genutzt. Also es leben heute, und da habe ich auch sehr unterschiedliche Zahlen zugefunden. Ich habe Zahlen gefunden zwischen 1.000 und 5.000 Menschen, die heute in Fordlandia oder der Umgebung wohnen. Das Krankenhaus wird nicht mehr genutzt. Es stehen aber tatsächlich noch einige der Wohnhäuser. Die sind auch nicht mehr alle so gut in Schuss. Aber es gibt zum Beispiel auch immer noch Elektrizität in Fordlandia, nur die fällt halt alle paar Tage mal aus, auch für mehrere Tage am Stück. Die meisten Menschen, die dort leben, leben dort schon, weil sie keine andere Wahl haben. Die sind arm, es sind einige Analphabeten, es ist halt schon ein hartes Leben ohne viel Komfort. Es gibt auch eben einige Ruinen, also nicht nur die, die du jetzt gesehen hast, sondern eben auch Ruinen von ehemaligen Wohnhäusern, wo sich zum Beispiel hauptsächlich Fledermäuse niedergelassen haben oder auch eben HausbesetzerInnen. Aber es gibt auch Menschen, die dort eben weiterhin leben, die zum Beispiel da auch als LehrerInnen arbeiten, da eine Schule betreiben und die immer noch wütend auf den Staat sind, dass der die halt so vernachlässigt hat und die sich nach wie vor dafür einsetzen, dass die Regierung wieder Verantwortung übernimmt für Fordlandia und zum Beispiel Fördergelder da rein schafft, um dann irgendwie eine Gedenkstätte, ein Museum oder was auch immer draus zu machen, was dann der Gemeinde zugutekommt.
Ja klar, weil irgendwie, also es klingt ja fast, als sei das komplett außen vor von der Verwaltung.
Ja.
Die würden da einfach so ihr, ihr Ding machen müssen.
Ja.
So, ne? Also alles, was sie haben, haben sie irgendwie sich selbst zu verdanken. Unfreiwillige SelbstverwalterInnen quasi.
Ja, ganz genau. 2023 ist dann auch der letzte dort lebende Arbeiter zu Vorzeiten gestorben. Mhm. Und ja, zum Abschluss dieser Geschichte habe ich noch ein Zitat eines Bewohners, der eben heute noch dort lebt. It turns out, Detroit isn't the only place where Ford produced ruins. Also übersetzt, es hat sich herausgestellt, dass Detroit nicht der einzige Ort ist, an dem Ford Ruinen produziert hat. Und ich denke, man kann zusammenfassend sagen, dass Fordlandia nicht nur die Geschichte eines gescheiterten Projekts ist, sondern vor allem die Geschichte eines viel zu großen Egos.
Ja, das kann man sowas von sagen. Also wir haben ja am Anfang noch darüber gesprochen, so was für ein bodenständiger Typ er ist. Er hat irgendwie so eine Stadt viermal aufgebaut und nach sich benannt, nur weil er irgendwie nicht damit klarkam, dass sie zusammenbricht. So.
Ja, und dass es vielleicht auch Menschen gibt, die gewisse Dinge einfach besser wissen könnten als er.
Ja, und die einfach keinen Bock haben, sonntags Square Dance zu tanzen.
Und Haferbrei zu essen. Nichts gegen Haferbrei, ich liebe Haferbrei, aber
ja, du.
Du wärst halt auch, du wärst da auch mit der Machete auf den Küchenchef losgegangen.
Ja, ja.
Dann noch Dosen für sich. Ja, ja, ja.
Ich wäre mit der Machete bis nach Detroit. Nee, wo hat der Ford gewohnt? Wo auch immer der gewohnt hat, wäre ich gelaufen mit der Machete.
Wenn ihr mehr über Fordlandia erfahren wollt, es gibt inzwischen Bücher, Lieder, es gibt sogar ein Musikalbum, was danach benannt wurde und auch ein Theaterstück, lustigerweise glaube ich in Dortmund, aber ich glaube, es hat tatsächlich gar nicht so viel mit Fordlandia selbst zu tun. Und auch die Dystopie Brave New World von Aldous Huxley soll von Fordlandia inspiriert worden sein. Das ist ja so ein ganz, ganz berühmtes Buch, ein Klassiker. Mhm. Das war meine Geschichte, F wie Fordlandia. Was sagst du dazu?
Es war eine tolle Geschichte. Also es ist ja, passt ja auch irgendwie so ein bisschen in deine Reihe, weil es ja auch irgendwas von einer gescheiterten Expedition hat.
Stimmt.
Und ja, das gefällt mir sehr gut.
Das freut mich. Ich dachte beim Erarbeiten dieser Folge, dass es irgendwie auch eine typische Folge für dich gewesen wäre. Aber es freut mich sehr zu hören, dass sie auch zu mir gut passt.
Ja, ich will, also wenn ich irgendwann den richtigen Buchstaben bekomme, so eine ähnliche Geschichte erzählen. Ich kannte sie, um das nochmal aufzulösen, tatsächlich nicht.
Sehr gut.
Also es hat auch zwischendurch nicht geklingelt. Ich war bis zum Schluss völlig blank. Aber ich kenne eine ähnliche Geschichte mit einem anderen Rohstoff, die nicht ganz so unterhaltsam vielleicht ist, aber trotzdem halt die ein oder andere witzige Anekdote mit sich bringt. Und vielleicht, wenn du mir irgendwann die richtigen Buchstaben auslost, erzähle ich sie dir.
Dann wollen wir doch mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich sag A, du sagst Stopp.
Ja, so machen wir das.
A.
Stopp.
D, wie Djatloff-Pass. Du also machst mir anscheinend jetzt alle Buchstaben nach.
Stimmt, ich habe dir schon S nachgemacht, jetzt mache ich dir D nach. Du kriegst immer die freie Wiese und ich kann dann nur noch nehmen, was übrig bleibt quasi. Aber
ich glaube, es gibt da noch einiges neben dem Djatloff-Pass. Du darfst natürlich jetzt auch nicht verraten, ob die Geschichte, an die du jetzt gedacht hast, auch unter dem Buchstaben D fällt. Oder kannst du dich schon
verraten? Kann ich sagen, fällt sie nämlich nicht.
Okay. Nee. Okay, na gut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du dir dazu einfallen lässt. Deine, ich sag jetzt mal, zweite S-Geschichte fand ich ja auch richtig gut, die S wie Sridam-Geschichte. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder mit Domescus neuer Geschichte.
Ja, ich freue mich drauf.